Auf die Idee, die Leute in Ghettos zu setzen. Auf die Idee, die Leute dazu zu zwingen, eine Markierung an der Kleidung zu tragen. Auf die Idee, die Ehe zwischen Jüdinnen und Juden auf der einen Seite und Nichtjuden zu verbieten. Auf all diese Ideen ist nicht erst der Nationalsozialismus gekommen. Das sind alles kirchliche Impulse, wenn man so will. Da gibt es Synodenbeschlüsse dazu, die genau das fordern. Wenn wir eine Fachtagung über Alkoholismus machen, müssen wir den Pressesprecher von Johnny Walker nicht einladen. Der kann nichts Sinnvolles beitragen. Der ist Teil des Problems. Und wenn wir eine Veranstaltung wie den Kirchentag machen, wo wir über Wege in eine menschenfreundliche Gesellschaft nachdenken und wie christliche Ethik und Glaube dazu beitragen kann, dann hat die AfD in meiner Welt keine Rolle da drin. Wir können Leute nicht von was anderem überzeugen, wenn wir uns anpassen an unser Gegenüber. Das funktioniert nicht. Wir müssen den Rücken gerade machen. Also wir müssen klar sein in der Kommunikation.
Hallo und herzlich willkommen zum Heat Podcast, dem Podcast für Glaube, Ethik, Social Media und digitale Kirche. Ich bin Claudius Gregert und diesmal zu Gast ist Henning Flath. Er ist Politikwissenschaftler, Extremismusforscher und Projektleiter in der Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus. Schön, dass du da bist, Henning. Hallo.
Hallo und danke, dass ich hier dabei sein kann.
Ja, wirklich schön, dass du dabei bist. Anfangen wollen wir wie immer mit unserer Schnellfragerunde. Die kennen die HörerInnen schon, in der wir dich ein bisschen persönlicher kennenlernen wollen. Es gibt 7 Fragen, die du ganz spontan beantworten darfst oder auch musst. Bist du bereit?
Ja.
Okay, dann geht's los. Erste Frage, Pop oder Klassik?
Pop.
Zweite Frage, welches Buch würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen?
100 Jahre Einsamkeit, weil ich es immer noch nicht gelesen habe.
Schön, ja. Dritte Frage. Was war die schlimmste Modesünde deiner Vergangenheit?
Oh Gott, so ein Poncho, den ich mal getragen habe, im Peru-Stil mit 18. Große Güte.
Ach, das ist eine sehr schöne Vorstellung. Ja, vierte Frage. Baden oder Bergsteigen?
Bergsteigen, keine Frage.
Fünfte Frage. Worüber kannst du dich richtig ärgern?
Oh je, ich versuche eigentlich, mich nicht zu sehr über Sachen zu ärgern. Also und wenn, dann halt nur über mich selber manchmal. Und da, glaube ich, möchte ich lieber das für mich behalten, was mich selber an mir selber am meisten ärgert.
Okay, das sollte gegönnt sein. Sechste Frage. Wo steht die schönste Kirche, in der du je warst?
Also wenn ich das Gesamtensemble denke, ist die Altstadt von Florenz mit dem Dom von Florenz eigentlich nicht zu schlagen. Und sonst eine, die nicht wirklich schön ist, die ich aber sehr mag, ist St. Anne in Dahlem. Eine sehr geschichtsträchtiger Ort mit der beginnenden Kirche und allem, was da dazu gehört.
Du lebst ja auch in Berlin, nicht?
Ich lebe seit Ende der 90er Jahre in Berlin, ja.
Ja. Dann sind wir schon bei der letzten Frage. Was aus deiner Kindheit hättest du heute gerne auch noch beziehungsweise wieder?
Die Fähigkeit, länger und entspannter lesen zu können. Ich merke, dass diese ganze Social Media, Internet, Smartphone-Sucht nicht gut ist für unser Gehirn. Und ich würde gerne so wie mit 16 noch in Büchern versinken können.
Oh, das kann ich so gut nachvollziehen. Sehr schöner Wunsch. Ich danke dir. Das war die Schnellfragerunde. Vielen Dank fürs Mitspielen. Jetzt will ich aber ein bisschen beim Persönlichen noch bleiben, bevor wir tief in das Thema Rechtsextremismus und Kirche einsteigen wollen, oder ich will das zumindest. Wie bist denn du eigentlich zur Beschäftigung mit diesem Thema gekommen, mit dem Thema Rechtsextremismus, aber insbesondere auch der kirchlichen Perspektive darauf?
Also ich bin erst eigentlich beim Thema Rechtsextremismus gelandet und erst später bei der kirchlichen Perspektive. Und mein Erstkontakt zu diesem Thema, könnte man sagen, war während dem, was man heute so die Baseballschlägerjahre nennt, in der ersten Hälfte der 90er Jahre. Ich bin in Westdeutschland, in Düsseldorf aufgewachsen und da gab es nicht so eine ausgeprägte Neonazi-Szene wie, sagen wir mal, im Umland von Berlin oder so zur gleichen Zeit. Aber es gab's ja auch und ich war damals in der ersten Hälfte der 90er Jahre als Jugendlicher eigentlich fast täglich in einem selbstverwalteten Jugendzentrum. Und es gab eine Gruppe von Neonazis um die damals relativ prominente Rechtsrockband Störkraft, die versucht hat, den Laden zu übernehmen. Und die tauchten als Gruppe auf und ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, die Störkraft-Bandmitglieder und ihren Manager kennenzulernen. Wirklich selten unangenehme Leute. Und die kamen immer wieder und irgendwann eskalierte es dann und es war sehr unangenehm. Und am Ende musste dann das eine Zeit lang geschlossen werden, weil man halt nicht schnell genug direkt denen die Tür gezeigt hat, so wie es nötig gewesen wäre. Das war mein Erstkontakt zum Thema eigentlich und auch mein Erstkontakt zum Thema Rechtsrock und irgendwie habe ich dann auch mich weiter für deren Musik interessiert.
Das ist echt interessant. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist tatsächlich eine Demo mit organisiert haben. Das war dann aber hier im Frankfurter Raum gegen ein Konzert von Störkraft und das hat dazu geführt, dass wir, also mein Vater auch, meine Familie und ich, mindestens eine Nacht und einen Tag lang mit heruntergelassenen Rollläden und unter Bewachung leben mussten, als MitorganisatorInnen der Demo. Wie ging der Weg dann weiter? Du hast es dann auch wahrscheinlich im Studium mit zum Thema gemacht, ne, als Politikwissenschaftler.
Ja, ich habe auch im Studium mich damit befasst. Also ich habe erst in Bochum studiert und bin dann nach Berlin umgezogen, nach dem Vordiplom. Und habe dann relativ schnell als studentischen Nebenjob, wenn man so will, Schulklassenbesuche gemacht in brandenburgischen Kleinstädten und habe mit Jugendlichen über Rechtsextremismus diskutiert. Und das war damals schon ein heißes Ding, weil um die Jahrtausendwende herum militante Jugend-Nazi-Szene auf den Schulhöfen wirklich sehr sichtbar war, vor allem in den Sekundarschulen. Und das war oft so, dass ich halt morgens mit den Jugendlichen diskutiert habe und am Nachmittag dann noch eine Fortbildung für die Lehrerinnen und Lehrer gemacht habe. Und mir wurde halt dann sehr schnell in den Gesprächen mit den Jugendlichen klar, wenn ich von denen echt ernst genommen werden will und wenn ich hier was bewirken will, muss ich auch deren Perspektive darauf verstehen. Und das bedeutet, dass ich genau Störkraft und all die anderen Bands, es gab dann andere, die dann später wichtiger waren, Lanzer vor allem, dass ich das Zeug gehört haben muss. Und es gab relativ wenig Material, wo Leute darüber geschrieben haben. Und zwar so, dass ich auch mit den Jugendlichen hätte wirklich drüber reden können. Ne? Und das führte dann dazu, dass ich beim Archiv der Jugendkulturen, wo es eine Sammlung von neonazistischer Rockmusik gab und wo dazu gearbeitet wurde, angeklopft habe. Und das hat dann mich tiefer mit dem Thema verbunden und habe dann auch ein bisschen dazu wirklich recherchiert und auch ein bisschen geschrieben.
Spannend. Und kirchlich engagiert warst du aber zu der Zeit wahrscheinlich auch schon, oder sonst hätte dich der Weg nicht zur kirchlichen Perspektive darauf geführt, oder? Vermute ich.
Nee, ehrlich gesagt war ich zu dem Zeitpunkt nicht so richtig. Ich war eigentlich eher so einer, der nach der Konfirmation noch einmal zum Foto abholen in der Kirche vorbeigegangen war. Hab dann aber tatsächlich, also ich bin im kirchlichen Raum tätig seit 2011. Also zunächst als Referent beim Bundesverband der Diakonie und dann seit 2017 in der Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus. Hab aber schon in den Jahren vor 2011 einen kirchlichen Bezug stärker wiedergefunden, also sowohl intellektuell als auch emotional. Und auf der intellektuellen Ebene war es so, dass als ich über die neonazistische Rockmusik geschrieben habe und mir vor allem die Songtexte auch angeguckt habe, war halt mit Händen zu greifen, wie stark neuheitnisch das alles ist. Das war mir vorher nicht klar. Das wurde mir erst klar, als ich ganz viel von dem Zeug gehört habe und mir die CD-Cover angeguckt habe und die Wikinger, die immer auf den CD-Covern drauf waren und ich dann verstand, hier wird auch ein Sinnangebot gemacht. Und dieses Sinnangebot, das wird gemacht, weil tatsächlich auch, also Religion ist, wenn man sie ernst nimmt, ein Leben. Ja, also das ist nicht einfach nur so ein leeres Gehäuse, sondern die Grundsätze haben halt auch Inhalte. Und die sind im neonazistischen Kontext mit dem Neuheidentum gut verbunden. Also im Neuheidentum, wie kommt man nach Valhalla? Indem man mit dem Schwert in der Hand auf dem Schlachtfeld stirbt. Nicht, indem man in seinem Bett friedlich einschläft. Da liegt eine Botschaft drin. Also da ist in dieser Interpretation von Neuheidentum, ja, und das ist ja eigentlich eher eine Wiederbelebung aus dem 19. Jahrhundert, da gibt es in Deutschland ja keine echte Glaubenstradition, die durchlaufend gewesen wäre, ja, sondern es ist eine Wiederbelebung aus dem 19. Jahrhundert, die dann auch in den Wagner-Opern oder so popularisiert worden ist. Das ist was, wo halt eine Ethik von man kann, soll und muss gegen vermeintlich und tatsächlich schwache Vorgehen drin liegt. Also eine Ethik, die genau nicht Nächstenliebe sagt, sondern die sagt, das Volk muss stark sein, indem es das Schwache ausmerzt. Und wenn man das nicht macht, dann geht das Volk unter. Und eine Ethik, die sagt, also das Kollektiv steht immer im Mittelpunkt. Und das ist mir irgendwann klar geworden. Und der Umkehrschluss ist natürlich, was ist denn das Gegenbild? Ja? Mhm. Und da ist die christliche Botschaft schon ein denkbar deutliches Gegenbild. Also das wäre die intellektuelle Ebene, die mir irgendwann aufgefallen ist und wo mir klar wurde, dass wenn man eine angemessene Antwort geben will auf die Angebote von rechts außen, dann darf man nicht nur auf der politischen Ebene agieren, die auch wichtig ist natürlich, sondern man muss verstehen, dass auch ein Sinnangebot gemacht wird. Und dann muss halt ein anderes Sinnangebot machen, namentlich ein menschenfreundliches. Und da war dann halt offenkundig, dass natürlich Kirche da in den Mittelpunkt gerät. Ja? Und auf der emotionalen Ebene, mir ist irgendwann aufgefallen, dass in der Szene von den Leuten, die sich kritisch mit Rechtsextremismus in Ostdeutschland auseinandersetzten. Und das war eine Zeit, wo so die ersten Träger für mobile Beratung gegen Rechtsextremismus gerade erst aufgebaut worden sind. Fiel mir auf, dass plötzlich evangelische Theologinnen und Theologen vollkommen absurd überrepräsentiert waren in diesem Bereich. Und ich traf dauernd auf diese Leute. Und ich merkte auch, dass die eine andere Form von Kirche verkörperten, als ich das in Westdeutschland, in Düsseldorf, wo ich aufgewachsen war, kennengelernt hatte. Das waren ganz oft Leute, die eine Biografie in der DDR-Bürgerrechtsszene hatten, die sich vor 89 mit der Stasi angelegt haben. Manche auch vor 89 schon mit Neonazis, die es ja angeblich nicht gab in der DDR. Und die dann nach 89 halt massiv Ärger auch mit der Neonazi-Szene hatten und die aber so eine innere Ruhe oft ausstrahlten, die ich ganz beeindruckend fand und auch so eine Wahrhaftigkeit. Und die wirkten glücklich. Das war was, was mich tatsächlich sehr angezogen hat.
Das kann ich mir gut vorstellen. Danke für den Einblick, das ist ja beeindruckend. Jetzt mal ganz überblicksartig, du hast es gerade schon erwähnt, deine Hauptaufgabe liegt in der Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus. Was ist das für eine Organisation, wenn du sie kurz beschreiben müsstest und wie arbeitet sie, wie ist sie entstanden, was tut sie?
Also ich fange mal damit an, was sie ist und was sie jetzt gerade tut. Wir sind eine Netzwerkorganisation. Wir versuchen, ein Ort zu sein für all die Initiativen und Organisationen aus dem kirchlichen Raum, die sich kritisch mit Rassismus, mit Antisemitismus, mit Rechtsextremismus auseinandersetzen. Und da sind eben nicht natürliche Personen Mitglied, sondern Initiativen und Organisationen. Das sind einige größere kirchliche Organisationen, wie zum Beispiel der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, der Katholische Jugendverband, es ist ökumenisch angelegt, oder die Evangelische Akademie zu Berlin, ganz stark die eher die Arbeitsstellen bei den verschiedenen Organisationen als die Organisation selber. Also zum Beispiel das Projekt beim Diakonischen Landesverband in Mitteldeutschland, was sich mit Demokratieförderung beschäftigt, Demokratie gewinnt, nennen die sich. Aber auch eine ganze Reihe von Initiativen, die eher ehrenamtlich arbeiten. Also zum Beispiel der Arbeitskreis Christinnen und Christen gegen Rechtsextremismus beim Kirchenkreis in Dortmund, die sich dort seit eh und je mit der in Dortmund leider immer wieder in den letzten 20 Jahren ziemlich umtriebigen Neonazi-Szene angelegt haben. Und auch eine ganze Reihe von Organisationen, die aus der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus originär kommen. Also wie zum Beispiel aus Sachsen-Anhalt Miteinander e.V. oder aus Sachsen das Kulturbüro Sachsen. Und das leitet auch so ein bisschen über zur Entstehungsgeschichte. Ich habe eben gesagt, dass in dieser Beratungsszene in Ostdeutschland die evangelische Theologie so oft anzutreffen war. Und tatsächlich hat das auch mit der Gründungsgeschichte der Bundesarbeitsgemeinschaft sehr viel zu tun. Also sie ist mit entstanden aus den Protesten gegen den einmal jährlich in Dresden zum Jahrestag der Bombardierung der Stadt am 13. Februar stattfindenden Neonazi-Aufmarsch. Und das ist eine wirklich selten scheußliche Veranstaltung, wo manchmal 5000 oder mehr Neonazis manchmal mit Fackeln in der Hand durch die Stadt zogen und ziehen und vom Bombenholocaust, der da in Dresden stattgefunden habe, schwadronieren. Und da brauchte es natürlich Proteste. Und da traf sich halt genau diese Szene, die ich eben beschrieben habe und die aus der tatsächlich auch die BAGKR, die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus, entstanden ist. Die Trägerschaft für diese 56 Organisationen, im Moment starke Netzwerkorganisationen, liegt bei Aktion Söhnezeichen Friedensdienste. Mhm. Da ist auch unsere Geschäftsstelle angesiedelt mit 3 Personen. Und ASF ist vor allem ja im Bereich Freiwilligendienste unterwegs, aber Freiwilligendienste zu erinnerungspolitischen Themen oft. Also wer gerne einen Freiwilligendienst machen möchte, zum Beispiel in der internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oswinschim, um dann halt Gruppen, die Gedenkstätte in Auschwitz besuchen, zu betreuen. Da ist ASF dann die richtige Anlaufstelle. Und damit war das natürlich bei ASF ideal angedockt geradezu.
Ja, das verstehe ich. Eine Sache, die ihr macht, die, glaube ich, alle Menschen da draußen einfach ganz schnell wahrnehmen oder von der alle Menschen draußen profitieren können, möchte ich nochmal als einen Stichpunkt nennen und direkt dazu fragen. Ihr habt eine interessante Reihe von Infoflyern zu Elementengruppen bezogener Menschenfeindlichkeit explizit im kirchlichen Raum rausgegeben. Wer ist die Zielgruppe? Ich vermute jetzt tatsächlich kirchennahe Menschen oder Kirchenmitarbeitende. Und was war zum Beispiel der Zweck davon? Wie kommt man an sowas bei euch ran?
Also das ist tatsächlich ein Projekt, was wir schon ganz bald nach der Gründung im Jahr 2011 gestartet haben. Der erste Flyer war damals zum Thema Antisemitismus, weil es da halt einen besonderen Bezug zur christlichen Geschichte gibt und auch eine Schuldgeschichte, muss man klar sagen, also zur Auseinandersetzung mit der Schuldgeschichte des christlichen Antijudaismus. Alle diese Flyer waren angelehnt an ein Modell, was damals von der Uni Bielefeld gekommen war, verbunden mit Professor Heidmeier, nämlich die Theorie von der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die halt diverse Erscheinungsformen hat. Mhm. Auf genaue Zahl komme ich jetzt nicht mehr als 10, jedenfalls waren es, glaube ich, in dem Modell von damals. Und wir haben dann gedacht, naja, zu jeder einzelnen machen wir einen Flyer und gucken, dass wir dann auch immer einen Bezug zur christlichen Ethik oder zur christlichen Auseinandersetzung damit reinsetzen. Mhm. Und Zielgruppe sind tatsächlich Haupt- und Ehrenamtliche im kirchlichen Raum. Vielleicht noch ein Stichwort dazu, was wir als Bundesarbeitsgemeinschaft eigentlich machen. Also das ist ein schönes Beispiel. Einerseits, wir machen Publikationen. Wir haben auch eine Publikationsreihe, die sich mit rechtsextremer Instrumentalisierung von Theologie beschäftigt oder mit rechter Theologie vielleicht auch. Ist beides. Und mit diesen ganzen Sprüchen von der Rettung des christlichen Abendlandes und was da rechts außen so damit gewollt wird und wie man das kritisch analysieren und auch zurückweisen kann. Aber wir machen auch immer wieder ganz viele Tagungen und wir touren durch den kirchlichen Raum. Wir versuchen Themen zu setzen und wir versuchen natürlich auch zu beraten und arbeiten manchmal auch in Gremien der beiden in Deutschland großen Kirchen auf Bundesebene mit und gucken, dass wir das nicht im luftleeren Raum machen natürlich. Ne? Also wir gucken, dass wir immer im engen Kontakt das tun mit unseren Mitgliedsorganisationen, mit wichtigen Partnerorganisationen. Wenn wir Veranstaltungen machen, dann oft zusammen mit Arbeitsstellen von Landeskirchen, mit katholischen Bildungshäusern, mit dem Diakonie-Bundesverband oder mit dem Evangelischen Jugendsozialarbeitsverband, habe ich gestern ein Gespräch gehabt, um eine Tagung anzudenken, die 2027 stattfinden soll.
Zu all den Sachen, Henning, werde ich dich auf jeden Fall auch gleich noch eingehender fragen. An der Stelle nur schon mal der Hinweis für alle Zuhörenden da draußen. Wie immer gibt es natürlich all diese Infos und zum Beispiel auch, wo ihr diese Flyer bekommen könnt in den Shownotes. Da werden wir die Webseite unter anderem der BAG K+R auf jeden Fall verlinken. Aber bevor wir in das ganze Thema tiefer einsteigen, Thema Rechtsextremismus, würde ich gerne mit dir, du hast es gerade angesprochen, nochmal ein bisschen klärend oder selbstkritisch auf das Verhältnis von Kirche und Antisemitismus schauen. Ich finde, das hast auch du schon häufiger öffentlich gesagt, das ist eine Grundvoraussetzung, um sich überhaupt kritisch mit allen diesen Erscheinungsformen zu beschäftigen, dass man auch selbstkritisch ist zuvor. Und es gibt leider eine lange unselige antisemitische Tradition im Christentum, Stichwort Enterbungstheologie. Könntest du das mal ganz kurz erklären für alle, die davon noch nie was gehört haben?
Okay, jetzt muss ich kämpfen, weil das ist echt sehr abstrakt. Aber ich fange mal erstmal mit was ganz Prinzipiellen an. Du hast das gerade aufgerufen, ich rufe das auch nochmal hinterher. Die grundsätzliche Herangehensweise, die bei uns so für richtig befunden wird oder was wir versuchen, umsetzbar ist es nicht immer, aber wir versuchen es, ist zu sagen, Kritik beginnt mit Selbstkritik. Und der Spruch, der dann bei uns immer fällt, lautet, man kann nur Teil der Lösung sein, wenn man sich selbst als Teil des Problems begreift. Also man kann nicht zu diesen Themen so arbeiten, dass man sagt, wir sind die Guten und ihr seid die Bösen und wir zeigen euch jetzt mal, wo es lang geht. Ja. Das funktioniert nicht und das schafft nur Reaktanz. Und es ist auch falsch. Niemand ist perfekt, ja. Und wir müssen halt immer gucken, also wo können wir an uns selber arbeiten. Und da ist es so, dass im kirchlichen Kontext natürlich Antisemitismus ein besonderes Schuldthema ist. Mhm. Also wenn man verstehen will, warum die Shoah passieren konnte, kommt man nicht umhin, sich die Verfolgungsgeschichte von fast 2000 Jahren Christentum gegenüber dem Judentum anzuschauen.
Ja.
Und da ist es ja so, dass es gerade die Nähe ist, die für ein schwieriges Verhältnis auf christlicher Seite gesorgt hat und sorgt.
Mhm.
Nämlich, dass es da ein Legitimationsproblem gibt. Also das Christentum sagt, der Weg zum Heil führt durch Jesus.
Mhm.
Aber was ist mit dem Judentum? Da wird Jesus ja genau nicht angenommen. Das ist eine narzisstische Kränkung, die tut weh und die tut umso mehr weh, als es ja einen gemeinsamen Bezugspunkt gibt. Jesus war ein Jude und er hat zu Jüdinnen und Juden gesprochen. Und wir haben gemeinsame Texte, also einen riesengroßen gemeinsamen Bezugsraum in dem, was Altes Testament oft genannt wird, was, glaube ich, präziser mit hebräische Bibel beschrieben ist.
Ja.
Da ist ein gemeinsamer Raum und irgendwann geht es so ein bisschen auseinander, es bleibt aber verbunden und das ist ein Legitimationsproblem für die Kirche. Und das ist nicht irgendwie so ein kleines Ding, was man so wegreden kann, sondern das ist was ganz Prinzipielles. Da ist eine tiefe narzisstische Kränkung und die alte Kirche hat dann die Lösung gefunden zu sagen, naja, die Juden haben jetzt immer davon geredet und das steht auch in der hebräischen Bibel sozusagen als roter Faden immer drin, die Geschichte des Bundes und des auserwählten Volkes und Abraham schließt den Bund und all das. Und wir sagen jetzt einfach, weil die Jesus nicht angenommen haben, ist der Bund gekündigt. Wir sind jetzt an der Stelle des auserwählten Volkes. Mhm. Wir sind das jetzt. Wir haben jetzt diese Rolle.
Deswegen Enterbung,
und,
ne?
Genau, deswegen Enterbung. Und die Lösung ist sozusagen, die Juden sollen doch bitte endlich Jesus annehmen, ja? Und damit sie das endlich machen und ihre sogenannte Halsstarrigkeit aufgeben, setzen wir sie jetzt unter Druck. Und das machen die Kirchen auch. Und man muss leider wirklich sagen, dass sehr viele der Verfolgungsmaßnahmen des Nationalsozialismus nicht sehr originell waren. Also auf die Idee, die Leute in Ghettos zu setzen. Auf die Idee, die Leute dazu zu zwingen, eine Markierung an der Kleidung zu tragen. Auf die Idee, die Ehe zwischen Jüdinnen und Juden auf der einen Seite und Nichtjuden zu verbieten. Auf all diese Ideen ist nicht erst der Nationalsozialismus gekommen. Das sind alles kirchliche Impulse, wenn man so will. Da gibt es Synodenbeschlüsse dazu, die genau das fordern. Es gibt einen,
deswegen sagst du leider, ich verstehe. Das ist leider schon kirchlich.
Das sind alles kirchliche Ideen gewesen. Also es gibt ein fabelhaft gutes Buch über die Geschichte der Shoah von Hilberg, die Vernichtung des europäischen Judentums. Das ist ein Buch, was ich finde, jede und jeder irgendwann mal gelesen haben sollte. Es ist eine brutal harte Lektüre, aber man muss sich da durchkämpfen, finde ich. Und in diesem Buch gibt es schon nach 30 Seiten oder so oder noch weniger eine Tabelle, wo gegenübergestellt sind Synodenbeschlüsse, kirchliche Maßnahmen und NS-Verfolgungsmaßnahmen. Und man sieht halt das, was der Nationalsozialismus sich dann und dann mit Markierungen tragen müssen oder so 1941 einfallen lässt, wird gegenübergestellt mit dem Synodenbeschluss aus dem Jahr 680, den ich jetzt gerade erfinde. Ich weiß jetzt nicht, wann der war, ne? Aber es gibt halt immer diese Präzedenzfälle und auf die wird zurückgegriffen. Und das ist halt eine Schuldgeschichte und die müssen wir ganz stark angucken.
Das ist ja wirklich beschämend. Das ist
Es ist frappierend. Und ich glaube, man muss wirklich in dieser Deutlichkeit sagen, der Antisemitismus hat eine christliche Signatur.
Mhm. Okay, vielen Dank, Henning. Ausgehend davon erzähle ich jetzt mal kurz, dass wir zwei uns kennengelernt haben. Das ist schon eine Weile her, erstmals bei einem Interview. Das habe ich mit dir für evangelisch.de geführt. Das ist auch sogar noch online. Das war vor mehr als 8 Jahren. Damals hat die AfD bei der Bundestagswahl erstmals, Achtung, 13% erreicht. Das war für alle ein großer Schock damals. Und darüber haben wir unter anderem in dem Interview gesprochen. Jetzt meine ganz platte Frage. Hat sich die Stimmung in Deutschland seitdem verändert? Und wenn ja, wohin?
Naja, wir sehen halt natürlich alle, dass die AfD wesentlich stärker jetzt ist, als es damals war. Sie ist auch im Westen oft oberhalb von 20%. In den Umfragen, auch manchmal vor Ort in Kommunalwahlen in den Wahlergebnissen. Sie hat eine gewisse Chance, in diesem Jahr bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt tatsächlich zum ersten Mal auf regionaler Ebene in eine Regierung zu kommen. Ich glaube noch nicht, dass das passieren wird, aber sie sind halt in den Umfragen die mit Abstand stärkste Kraft und liegen zwischen 35% und 40%, und das ist einfach eine Menge Holz. Also ja, es hat sich seitdem schon was verschoben. Ich glaube, dass man aber auch sagen muss, dass Rassismus und Antisemitismus ja nicht irgendwie neue Phänomene sind, sondern eigentlich auf der Einstellungsebene hat sich das nicht so stark verschoben, aber es ist handlungsfähiger geworden.
Mhm.
Das ist, glaube ich, die Veränderung.
handlungsfähiger von den AkteurInnen auf der einen Seite und so, ich hatte das Gefühl auch anschlussfähiger, also Grenze des Sagbaren irgendwie oder des Aussprechbaren ist auch verschoben, ne?
Ja, also es ist weniger sozial geächtet, es haben sich auch inhaltlich Grenzen verschoben. Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Faktor und das ist im Grunde was ganz Banales, ja. Also wenn man sich Rechtsextremismus im Jahr 2000, wir haben da eben drüber gesprochen, vorstellt, dann denkt man an so Schlägertypen mit einer Bierdose in der Hand, die am Bahnhof in Oranienburg herumlungern. Ich erfinde die gerade nicht, die gab es damals wirklich und man musste an ihnen vorbei und es war sehr unangenehm. Und das Bild war halt eines von, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, von so gesichtstätowierten Schlägern. Und die Neonazi-Szene war genau das. Und wenn man sich zum Beispiel den Neonazi-Aufmarsch in Dresden aus der Nähe angeguckt hat oder auch einen anderen in Wunsiedel, einmal im Jahr zum Jahrestag des Todes von Rudolf Hess, dem Stellvertreter Hitlers, der da zeitweise begraben war in Wunsiedel. Also wenn man sich diese Veranstaltung angeguckt hat, dann hat man halt gedacht, okay, jo, also ungefähr die Hälfte der Anwesenden hier hat Knasterfahrung wegen irgendwelchen Gewaltstraftaten oder wegen sonst irgendwas und es ist wild. Aber man würde nicht denken, dass man solchen Leuten auch nur die Leitung einer Bratwurstbude anvertrauen könnte. Also das ist eine Sackgasse, ja, das ist so martialisch im Auftreten gewesen und so offenkundig unseriös, dass man denkt, ja, kann ja sein, dass Leute inhaltlich hier und da zustimmen, aber die trauen euch keinen Millimeter weit, wenn sie sich nicht mal trauen würden, sich in der U-Bahn neben solche Menschen zu setzen. So, und jetzt haben wir Frau Weidel und die kann anders auftreten. Mhm. Und auch diverse andere Leute in der AfD, da hat in der Optik eine Verbürgerlichung stattgefunden und man muss natürlich auch sagen, dass es falsch ist, die AfD inhaltlich gleichzusetzen mit diesem Neonazi-Mob. Das ist keine Neonazi-Partei und es ist auch nicht klug, die so zu beschreiben, weil das, was sie ist, schon schlimm genug ist. Ja? Mhm. Und man muss sie halt da treffen, wo sie tatsächlich ist und nicht sie in den allerschwärzesten Farben malen, wenn die dann viel zu leicht dann sagen können, aber so sind wir gar nicht. Ne? Also es hat eine Verbürgerlichung der extremen Rechten, wenn man so will, stattgefunden. Mhm. Diese Leute können anders auftreten, wenn man sie ohne zu wissen, wer sie sind, sich anschaut, den Herrn Höcke oder die Frau Weidel oder auch diverse andere, dann traut man ihnen zu. Natürlich könnten die ein größeres Unternehmen leiten und nicht nur eine Bratwurstbude. Man setzt sich auch in der U-Bahn neben sie. Also da ist was passiert. Die sind von ihrem ganzen Auftreten geschäftsfähig, gesprächsfähig, auch in bürgerlichen Milieus, auch in der Mitte der Gesellschaft. Und wenn Frau Weidel bei irgendeiner kirchlichen Tagung auftaucht, so wie sie ist, dann würde man sich nicht wundern, dass sie da ist, wenn man nicht weiß, wer sie ist. Ja, aber wenn einer von den Neonazi-Schlägern vom Bahnhof in Oranienburg bei der kirchlichen Tagung auftaucht, dann sind alle entsetzt und denken, oh, musst du jetzt hier die Polizei anrufen, um dem jungen Mann die Tür zu zeigen.
Ja.
Und diese Veränderung ist eine wichtige Veränderung und das ist sowohl eine inhaltliche Abkehr von militanten Neonazismus und Vergangenheitsbezogenheit. Also die alte Neonazi-Szene hat auch einfach immer diese Vergangenheitsthemen gehabt, ja. Also ich habe jetzt zwei Neonazi-Aufmärsche immer aufgerufen, das eine in Wunsiedel und das andere in Dresden und beides hat einen NS-Geschichtsbezug. Mhm. Und wo ist denn der Blick auf die Gegenwart, möchte man fragen, ja. Und das macht die AfD wirklich nicht, ja. Also natürlich haben die auch geschichtsrevisionistische Thesen, die sie immer wieder in den Raum stellen, gerade Höcke tut es, aber auch Gauland. Aber sie sind insgesamt mit der Gegenwart beschäftigt.
Ja.
Und sie können bürgerlich auftreten und das macht wirklich einen Unterschied aus. Und sie sind eben nicht neonazistisch, weil sie verstanden haben, dass der alte Neonazismus eine Sackgasse ist.
Ja, verstehe.
Was nicht heißt, dass es da keine gibt. Es gibt Neonazis in der AfD.
Ja, ja, okay, klar. Mhm. Auch die finden dort eine Heimat, ja. Es gibt einen anderen Faktor, der viele Menschen, die wie wir in den sozialen Medien unterwegs sind, gerade auch so im kirchlichen und religiösen Bereich gerade stark beschäftigt. Da gibt es auch in letzter Zeit viele Medienberichte drüber, über Verbindungen von sogenannten ChristfluencerInnen zu Personen und Organisationen aus diesem rechtsextremen Spektrum. Die haben auf Social Media oft enorme Reichweiten und oder treue Communities. Das bekommen wir auch manchmal zu spüren. Glaubst du, dass auch das, also das erfolgreiche Wirken auf Social Media generell auch von Parteien wie der AfD und Organisationen aus diesem Spektrum ein Faktor für den zunehmenden Erfolg von rechtsextremen und rechtsextremen Positionen ist?
Ja, ich würde jetzt mal hier gern zwei Sachen auseinander dividieren wollen. Das eine ist der Christ-Aspekt und das andere ist der Social-Media-Aspekt. Wir fangen an mit dem Social-Media-Aspekt. Ich finde, wenn man die Geschichte dieser neuen extremen Rechten, die, wenn man so will, sichtbar beginnt mit Pegida Ende 2014, vielleicht war der erste sichtbare Anknüpfungspunkt für eine neue Form von extremer Rechte. Der Erfolg des Sarrazin-Buches Deutschland schafft sich ab aus dem Jahr 2010. Mhm. Aber sichtbar auf der Straße 2014 und dann halt groß geworden in den zahlreichen Mobilisierungs- und Protestveranstaltungen gegen Migrationspolitik und Zuzug von Geflüchteten in den Jahren 2014, 15, 16 vor allem. Mhm. Gefestigt in den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen 2020, 2021. All das waren nicht klar neonazistisch orientierte Geschichten, so wirklich nicht. Aber extreme Rechte war spürbar da. Und die AfD ist gewachsen in der Zeit. Und das ist ganz stark gekoppelt damit, dass sie eben nicht nur als Partei gewachsen ist, sondern dass da eine Graswurzelbewegung stattgefunden hat. Und das ist eine Kombination aus wirklich intensiven Aktivitäten in den sozialen Medien, aus sogenannten Alternativmedien. Es gibt eine Reihe von sehr erfolgreich operierenden rechtskonservativen, rechtslibertären, irgendwie bewegungszugehörigen Online-Portalen. Nios ist ein Beispiel, Apollo News ist ein weiteres, Tichys Einblick ist so ein Fall. Gibt noch weitere, das härtere Angebot ist das Kompakt-Magazin, was Frau Faeser verbieten wollte und daran leider gescheitert ist. Oder nein, sie ist nicht leider gescheitert, das war, muss man leider sagen, schon nicht so richtig klug. Aber das ist jetzt ein Nebengleis. Das Wichtige ist an der Stelle, dass die das geschafft haben, als Milieu zu wachsen und es eben nicht nur die Partei ist, sondern es ist ein ganzes Milieu und dazu gehören ganz viele von der Partei nicht gesteuerte Aktivitäten. Also das ist so ein bisschen ein Prozess wie bei den Grünen in den 1980er Jahren.
Ich wollte gerade fragen, kann man das tatsächlich, keine Ahnung, jetzt sozialwissenschaftlich ein Stück weit als neue soziale Bewegung bezeichnen? Ja,
ich schlage vor, das zu tun. Also das ist jetzt nicht meine Idee, sind auch andere von mir wirklich drauf gekommen. Ja. Aber das ist genau der Begriff, der an der Stelle meines Erachtens fallen sollte. Und das bedeutet auch, dass man das nicht so leicht wegkriegt. Und da gibt's halt auch wirklich einen wichtigen Unterschied, sagen wir mal, zwischen Frau Weidel und Frau Wagenknecht. In dem Augenblick, wo Frau Wagenknecht nicht mehr in den Fernsehtalkshows sitzt, ist die weg vom Fenster. Und Frau Weidel braucht diese Fernsehtalkshows nicht, weil sie ihr eigenes Medienuniversum hat, was sie stark macht und was auch eine erhebliche Reichweite hat. Das wäre der eine Aspekt von den, was ist da gewachsen und wie wichtig ist das Online-Element davon? Und ich würde sagen, ganz klar, es ist extrem wichtig. Ja? Und auch, man muss auch sagen, die AfD investiert ganz stark in Social Media, mehr als andere Parteien das tun.
Ja.
Und dann gibt's jetzt noch die zweite Ebene und das sind die Christfluencer, die du aufgerufen hast. Und jetzt nehmen wir den Aspekt Christ stärker. Wenn man sowas erzählen will wie eine Gründungsgeschichte der AfD, dann gehört natürlich als großer Meilenstein 2014 Pegida ganz unbedingt dazu.
Ja.
Das ist der Ort, wo das sichtbar und groß wird, auf der Straße. Und man denkt an Dresden und vielleicht noch an Legida in Leipzig, das Äquivalent in Leipzig, die auch mal 40.000 Leute oder so auf die Straße gebracht haben.
Und der Slogan war immer die sogenannte Rettung des sogenannten christlichen Abendlandes, ne? So.
Ganz genau.
Ja.
So könnte man die AfD-Geschichte schreiben, aber das wäre schief. Also, weil es gibt noch eine andere Geschichte, die auch erzählt werden muss. Und das ist, dass es zum Beispiel zur gleichen Zeit in Baden-Württemberg 2014 auch große Straßenproteste gab, wo es ging um die angebliche Frühsexualisierung unserer Kinder und so, ne?
Und das ging um Schulbuchliteratur, ne? Also zum Beispiel,
genau. Ja. Also die Lehrpläne in den Schulen, die Sexualerziehung in den Schulen war ein Thema und allgemein der Kampf gegen den, ich benutze jetzt absichtlich den rechten Jargon-Begriff, gegen den Genderwahn und so.
Ja, genau.
Ne? Oder also Antifeminismus als gemeinsamer Nenner, könnte man auch sagen, ja. Und dieses Milieu, was da in Baden-Württemberg auf der Straße stand, war genauso wichtig für die Entwicklung der AfD wie Pegida in Dresden. Und das in Baden-Württemberg war schon aus einem eher sehr konservatives, fundamentalistisch geprägten, vielleicht nicht immer amtskirchennahen, christlichen, freikirchlich, evangelikal geprägten Milieu getragen. Und das ist genau dort, finden wir die KreisfluencerInnen.
Ja, verstehe. Dann lass uns doch gerade mal drauf schauen. Du hast es vorhin schon angerissen, das interessiert mich ganz generell. Es gibt grob drei ganz unterschiedliche Positionen und damit auch verbundene Strategien zu Religion überhaupt und zu christlichem Glauben im Besonderen in der extremen Rechten. Sagst du, das ist, du hast bereits das Neoheidentum angesprochen, dann die Verbindung zu frommen und Freikirchen. Und dann schließlich noch sowas wie eine Strategie der Instrumentalisierung von christlichen Positionen oder überhaupt von Theologie. Kannst du vielleicht, das Neoheidentum hast du ja schon, wie gesagt, ganz gut angerissen. Vielleicht kannst du nochmal generell zu diesen drei Sachen oder auf jeden Fall zu den anderen beiden was sagen.
Okay, nochmal einmal kurz, also Neuheidentum ist das, was mit Neonazismus verbunden ist, was christentumsfeindlich ist, was wirklich nicht die Rettung des christlichen Abendlandes anstrebt, sondern was sagt, mit der Christianisierung beginnt der Untergang. Ja? Also das ist die Nazi-Position dazu.
Ja.
Und dann haben wir die in der AfD, im AfD-näheren Milieu prominenteren, vielleicht nicht mal mehr dominanten, aber relevanten Strömungen. Und da würde ich zwei Sorten identifizieren wollen. Die einen sind die Frommen. Das sind die, die vielleicht zum Beispiel als ChristfluencerInnen auftreten. Aha. Das sind Menschen, die sich in evangelikalen Gemeinden, in Freikirchen engagieren. Und das ist kein homogenes Milieu. Also es gibt sowohl bei Evangelikalen als auch bei Freikirchen jede Menge sehr glaubwürdige und klare Stimmen gegen Rechtsextremismus. Das nur als Nebenbemerkung
ja,
hier. Also
wichtig.
Das ist nicht homogen. Ja, und das ist auch wirklich wichtig, das anzuerkennen, dass das so ist. Aber es gibt halt diese Überschneidungen. Und da findet man es, und man findet es auch in bestimmten traditionalistischen katholischen Milieus. Und die haben ganz oft so als gemeinsamen Nenner halt den Kampf gegen den Feminismus und solche Themen. Sind oft eher in sich gekehrt, sind oft wirklich genuin vor allem erstmal an Glaubensfragen interessiert.
Ja.
Engagieren sich schon, sind aber nicht mit allem glücklich, was rechts außen so passiert. Also was sie nicht mitgemacht haben, sind die großen Kampagnen gegen Migrationspolitik oder nur sehr zurückhaltend.
Ja,
also verstehe. Jedenfalls sind sie da nicht mit dem Herzen so dabei wie bei dem Kampf gegen ein liberales Abtreibungsrecht oder so.
Ja.
Und dann gibt's die andere Variante, und das ist das, was für die AfD in meinen Augen wirklich relevant ist oder was für das, was man intellektuell geprägte extreme Rechte nennen könnte, was in der Selbstbezeichnung sich neue Rechte nennt. Ich würde mit dem Sammelbegriff Schnellroda operieren. Schnellroda ist ein kleiner Ort in Sachsen-Anhalt. Und dort gab es mal das Institut für Staatspolitik als den Versuch, einen rechten Think Tank aufzubauen. Dort gibt es noch den Verlag Antaios und die Zeitschrift Sezession. Das ist ganz stark verbunden mit dem Namen Götz Kubitschek. Der Mann ist Verleger, und seine Ehefrau Ellen Kositzer. Das sind beides prominente Intellektuelle dieses Milieus. Und die treten demonstrativ katholisch auf. Also sie sind inzwischen ausgetreten aus der katholischen Kirche, aber sie inszenieren sich als konservative katholische Intellektuelle. Und wenn es irgendwie ein Interview mit ihnen gibt, dann ist im Hintergrund bei einem Fernsehbericht zu sehen ein Kreuz an der Wand oder ein Marienbildchen oder solche Sachen. Und sie haben immer wieder auch Andachten auf ihren Tagungen, die sie dort veranstalten. Ein weiteres Beispiel für einen Intellektuellen aus dem Bereich ist Karl-Heinz Weismann. Vielschreiber, Stammautor seit vielen Jahren in der neurechten Wochenzeitung Junge Freiheit. Der Mann war, als er noch berufstätig war, Lehrer für Geschichte und evangelische Religion. Der Mann hat Theologie studiert. Und er hat viel geschrieben, auch zu theologischen Fragen. Also zum Beispiel ein Buch über Martin Luther. Martin Luther, Held der Deutschen, Martin Luther für junge Leser. Ich krieg den genauen Titel gerade nicht zusammen.
Okay, ja.
Aber da ist eindeutig halt so eine Duftnote gesetzt. Ein weiterer erwähnenswerter Autor aus diesem Milieu ist Martin Lichtmeß, Stammautor der Zeitschrift Sezession. Und Lichtmeß ist natürlich ein Pseudonym.
Ja.
Und das ist eine Anspielung, das Pseudonym. Also wenn man das in einem Fahrkonvent den Namen nennt, dann fangen alle an zu lachen sofort, ja, weil alle denken, oh wow, ein bisschen subtiler wäre auch nett, ja.
Ja,
also er spielt
ja
natürlich mit seinem Pseudonym auf dem christlichen Feiertag Maria Lichtmeß an, ja?
Ja, ja.
Und da liegt eine Botschaft drin, und alle diese Leute sind originär, primär politisch motiviert, und die sind auch natürlich vor allem auch am Thema Migrationspolitik interessiert. Und da ist es vielleicht eher auch so ein Aspekt von Instrumentalisierung. Also bei Weismann könnte man argumentieren, der findet den Protestantismus super, weil er Preußen großartig findet.
Und
Preußen
okay.
war halt protestantisch.
Mhm.
Bei dem Lichtmeß würde ich auch sagen, also gibt's, ich will den Leuten ihren Glauben nicht absprechen, ne? Und das hat genuine Züge auch, und das merkt man in manchen Texten auch. Aber eigentlich interessieren die sich viel, viel, viel weniger für theologische Fragen, als die Frommen das tun, die ich eben geschrieben habe. Das
verstehe.
Ist, glaube ich, auch eine wichtige Unterscheidung. Und die sind wichtig, weil sie als Intellektuelle inzwischen das sind, was man vielleicht das intellektuelle Kraftzentrum der AfD nennen könnte.
Ah ja.
Also die sind wirklich die wichtigsten Vordenkerinnen und Vordenker der AfD. Und die wichtigsten Bücher des Milieus erscheinen dort. Und die wichtigsten Intellektuellen des Milieus treten dort auf den Tagungen. Und auch die Führungsspitze der AfD tritt inzwischen habituell bei Tagungen in Schnellroda auf.
Ah ja,
und die erkennen die auch als intellektuelles Zentrum an. Und auch Frau Weidel tut das.
Umso wichtiger vielleicht, dass wir an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, was ihr ja auch arbeitet. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Wer auf eure Website geht, kann dort auch eine Reihe von Studien finden zur Vereinnahmung von christlicher Theologie durch die extreme Rechte. Die habt ihr veröffentlicht. Die Reihe heißt Einsprüche und da wird sich tatsächlich profund theologisch mit diesen Vereinnahmungsversuchen von rechtsextremer Seite auseinandergesetzt und man kann sich da informieren und natürlich auch Argumente finden.
Und es gibt unter anderem einen sehr schönen Text über die Schriften von Karl-Heinz Weismann, die ein evangelischer Theologe mal auseinandergenommen hat mit kritischem Blick. Sehr lesenswert in der ersten Ausgabe.
Also auch das wird in den Shownotes verlinkt, falls euch das interessiert, sehr lohnenswert da mal zu stöbern. Wie sieht denn eigentlich die Zustimmung zu ideologischen Positionen der Ungleichheit und der extremen Rechten bei Kirchenmitgliedern aus? Dazu kannst du ja auch ein bisschen was sagen, weil ihr eine EKD-Studie zu diesem Thema ganz intensiv begleitet habt. Ist das anders als in Bevölkerungsschnitt bei Kirchenmitgliedern?
Also es gibt eine Studie, die die EKD veröffentlicht hat im Jahr 2022, die diese Frage untersucht hat. Mit dieser Studie sind wir sehr glücklich, weil wir haben jahrelang dafür gearbeitet, dass die stattfinden konnte. Wir sind dankbar, dass die EKD die auch finanziert und durchgeführt hat unter Federführung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD. Und wir haben uns dafür eingesetzt, weil es eine Zeit lang eine Reihe von Studien gegeben hat, die den Eindruck erweckten, es könnte eigentlich so sein, dass die Werte für Rassismus und Antisemitismus unter Kirchenmitgliedern höher liegen als im insgesamt Bevölkerungsdurchschnitt oder höher als unter nicht konfessionell gebundenen Menschen.
Ja.
Und das fanden wir ist was unbedingt untersucht gehört, weil das natürlich mit dem selbstgesetzten Anspruch nicht in Einklang zu bringen ist. Und weil das eine Aufgabe ist, daran zu gehen. Aber man muss erstmal wissen, mit was haben wir es eigentlich zu tun. Und es wurde diese Studie gemacht mit diversen Vorstudien. Es war ein langer Prozess. Und am Ende würde ich sagen, ist ein wesentlicher Befund, naja, ist nicht so schlimm und die Werte sind nicht schlechter. Also sie sind an vielen Stellen, vor allem was Demokratie angeht, besser. Mhm. In den Zahlen ist ablesbar, dass wenn man nach Einfallstoren für rechte Agitation im kirchlichen Raum sucht, dann ist Antifeminismus sicherlich das Wichtigste und da sind die Werte höher. Mhm. Bei beinharten Rassismus sind sie niedriger und bei Demokratiefragen auch.
Okay.
Und ich glaube, was man auch sagen kann, ist, dass wenn man sich insgesamt, und das korrespondiert auch mit Wahlergebnissen, also wenn man sich insgesamt anguckt auf der Karte der Bundesrepublik Deutschland, welche Gegenden sind es, wo die AfD bei der Bundestagswahl oder auch bei Landtagswahlen besonders gut abschneidet, wo sie Direktmandate flächendeckend gewinnt, dann sieht man, dass es ziemlich genau die Grenzen der alten DDR sind. Und das ist genau der Teil des Landes, wo die konfessionelle Bindung geringer ist. Also wir gucken auf so ein widersprüchliches Bild. Es wird geredet von der Rettung des christlichen Abendlandes bei Pegida und auch in der AfD. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber ein mindestens in Teilen eher kirchenfernes Milieu, wo das Resonanz findet. Also wenn man polemisch sein will, könnte man eigentlich sagen, wenn man ganz viele Leute treffen will, die sonntagmorgens nie in die Kirche gehen und allenfalls als Touristinnen und Touristen mal eine Kirche betreten, dann findet man die Montagabend bei Pegida in Dresden. Ja? Obwohl dort von der Rettung des christlichen Abendlandes schwadroniert wird. Aha. Also das ist ein widersprüchlicher Bezug so. Also die Studie hat aber wirklich deutlich auch eine Aufgabe aufgezeigt, nämlich zu gucken, wir müssen reden über Geschlechterbilder und Geschlechtervorstellungen. Und das ist das wichtigste Thema, was die Türen öffnet in Richtung kirchlichen Raum, wo es einen Resonanzraum gibt.
Mhm. Ja, sehr gut, das zu wissen und das anzugehen, hoffentlich. Das andere Thema, was du gerade angesprochen hast, war Resonanz von AfD und ähnlich organisierten und strukturierten oder beziehungsweise Organisationen mit ähnlicher Haltung bei Menschen, die eigentlich eher kirchenfern sind. Es gab mal eine Zeit lang eine Diskussion und große Befürchtungen, dass die AfD gerade auch im Osten Kirchen unterwandert. Die Frage, wie geht man mit Menschen um, die im Kirchgemeinderat oder Kirchenvorstand sind von der AfD. Jetzt gibt es aber mittlerweile ganz andere Signale. Viele haben vielleicht schon davon gehört, dass das Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt zur Landtagswahl Landtagswahl ja quasi wirklich regelrecht kirchenfeindlich aufgebaut ist. Welche Rolle spielen AfD und Co.? Wie ist die Haltung zu den Kirchen? Wie würdest du das grob skizzieren?
Also ich finde wirklich auffällig, dass dieses Rettung des christlichen Abendlandes so gezogen hat als Parole in einem Milieu, was eigentlich insgesamt eher kirchenfern ist. Und es gab im kirchlichen Raum, und dafür gibt es auch gute Gründe, also vor allem eine positive, gute, notwendige, selbstkritische Denke, die weit verbreitet ist, so eine Unterwanderung zu befürchten. Ich glaube, dass man schon sagen kann, dass in den gewählten Gremien der in Deutschland großen Kirchen, sowohl evangelisch wie katholisch, auf der Bundesebene, je höher die Ebene, desto weniger sind die vertreten. Also wenn man sich die Liste der Mitglieder des Kirchenparlaments der EKD, der EKD-Synode durchguckt oder die der Mitglieder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken sich anschaut, dann findet man alle möglichen im Bundestag vertretenen Parteien dort, aber nicht die AfD. Mhm. Also sie sind unterrepräsentiert in den gewählten Gremien. Das muss man wirklich in dieser Deutlichkeit sagen. Und es gibt im Grunde ja zwei Möglichkeiten. Entweder man unterwandert den Laden oder man ruft zum Austritt auf und versucht, den Laden kaputt zu machen. Aber beides gleichzeitig funktioniert nicht.
Ja.
Wenn die unterwandern wollten, ja, müsste man fragen, warum so oft zum Austritt aufgerufen wird und warum in der Tat das Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt ein Frontalangriff auf die kirchliche Finanzierung dort ist. Mhm. Also man muss das nochmal ganz deutlich sagen. Also die haben wirklich die Kirchen als zentrales Feindbild für sich entdeckt.
Feindbild, richtig.
Mhm. Wirklich Feindbild. Und also es gibt da in meinen Augen schon eine gewisse Frontstellung. Und die Frontstellung ist ganz stark entlang der Migrationspolitik. Mhm. Also die Kirchen haben in dem Augenblick, als es darauf ankam, 2014, 15, 16, alles, was sie hatten, haupt- wie ehrenamtlich an Ressourcen reingeworfen in die Unterstützung der Geflüchteten, weil man gesagt hat, die Leute sind jetzt hier und wir können sie nicht einfach im Regen stehen lassen. Wir müssen jetzt was machen. Und jeder, der Kirchenleben zu der Zeit aus der Nähe miterlebt hat, weiß, dass überall in den Kirchengemeinden jede Menge Leute ehrenamtlich sich engagiert haben. Oder halt auch in den Institutionen Gelder akquiriert haben, Sachen möglich gemacht haben, Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Also überall hat man, was man hatte, da reingeworfen. Und das ist rechts außen wahrgenommen worden.
Ah ja.
Und es führte auch zu Angriffen. Und das hat man auch im kirchlichen Raum wahrgenommen. Plötzlich hat, und das kannte man so vorher nicht, die Pressestelle der EKD in Hannover oder die Pressestelle des Diakonie-Bundesverbandes jede Menge allerboshafteste Zuschriften und Anrufe bekommen und strafrechtlich relevante Einträge auf den Social Media konnten. Da war plötzlich was passiert.
Ja.
Das ist was, was man nicht vergessen hat und was auf beiden Seiten nicht vergessen worden ist. Und ich glaube, was man jetzt hier sehen kann, ist, dass die AfD in Sachsen-Anhalt die Kirchen in so einer Weise attackiert, dass sie wirklich ans Eingemachte geht. Einer der Punkte, den sie da drin stehen haben, und da muss man fast schon lachen, ist als eigenständiger Punkt das Geld, die Landeszuschüsse zur Evangelischen Akademie in Wittenberg, der Sachsen-Anhaltinischen Akademie, zu streichen.
Ja.
Es ist lächerlich, dass sie daraus einen eigenen Wahlkampfprogrammpunkt machen. Ja? Also ja, wir haben verstanden, sie mögen uns nicht. Ja, das ist die Botschaft, die da drin liegt. Ja, und sie wollen halt gucken, dass der Kirchensteuereinzug über das Finanzamt sofort abgeschafft wird, fristlos.
Ja.
Und die Staatsleistungen abgeschafft werden. Das ist was, wo Leute in Sachsen-Anhalt jetzt gerade sagen, die in verantwortlicher Position um die kirchlichen Finanzen sich kümmern, da können wir eigentlich nur noch einen Kurs anmelden, ja, wenn wir das dann so umsetzen. Und jetzt muss man natürlich sagen, man kann kirchenjuristisch oder juristisch gut begründet argumentieren, dass die gar nicht das Recht dazu haben, auf der Landesebene so weitgreifende Schritte zu machen. Das ist eine Bundesebenensteuerungsfrage. Mhm. Ja.
Aber und überhaupt das eine gesetzliche Sache, ne? Also ja.
Genau, das muss per Gesetz auf der Bundesebene laufen. Ja, also die können nicht in Sachsen-Anhalt alleine so scharfe Sachen machen. Ist begründete Position. Ich bin kein Jurist, ich bin da vorsichtig. Ich gebe wieder, was andere sagen. Das Ding ist, die Befürchtung ist, die könnten es einfach machen. Und dann wird halt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über kurz oder lang ein Stoppschild hinstellen. Aber bis das passiert ist, dauert es 2 Jahre und bis dahin sind die kirchlichen Institutionen in Sachsen-Anhalt kaputt. Und dann gibt es keine Sachsen-Anhaltinische Evangelische Akademie mehr und die Mitarbeitenden sind weg und die Gebäude sind weg und so.
Ja, und dann ist es bereits zu spät, ja, verstehe. Vielleicht gucken wir generell mal auf die Realität vor Ort. Da führst du immer viele Gespräche und bekommst viel mit. Einfach mal die Alltagsrealität, die ich komme aus Frankfurt, du sitzt in Berlin, die wir hier so gar nicht so mitbekommen. Es gibt ja nach wie vor Menschen, gerade kirchliche Mitarbeitende, die in diakonischen Milieus, in der Geflüchtetenhilfe und so arbeiten. Was erleben die denn in so einer Stimmung?
Also ich glaube, dass das aus der Perspektive Hannover, Frankfurt am Main, Innenstadt, Berlin innerhalb des S-Bahn-Ringes nicht immer gut verstehbar ist, emotional, was es bedeutet, in Gera mit 35% AfD zu agieren. Und dass das wirklich eine andere gesellschaftliche Stimmung ist. Und es ist einfach so, dass eine Menge Leute, die in kirchlichen Beratungsstellen, Migrationsberatungsstellen tätig sind, unter Druck stehen. Und da würde ich sagen, das eine ist es, dass wenn man unerfreuliche Mails bekommt oder bedrohliche Mails bekommt oder so, ich glaube, damit kann man emotional einigermaßen umgehen. Manchmal würde man dann halt gerne eine Anzeige erstatten, aber ich glaube, man kommt damit klar. Was schwieriger ist, ist, wenn Beruf und Privates sich nicht mehr so trennen lassen. Also wenn man auch im privaten Raum angegangen wird. Also wenn Familienmitglieder halt auch finden, dass die Migration auf Null gesetzt werden muss oder alle remigriert werden sollen, um den im Moment von rechts benutzten Begriff zu benutzen. Das ist schwieriger. Also und das ist bitter für die Leute. Ja. Also es ist, glaube ich, schon eine Aufgabe, wirklich zuzuhören, was diese Leute sagen. Und das wahrzunehmen und zu verstehen, dass die Kirchen an der Seite dieser Leute stehen müssen. Ganz eindeutig, niemand darf fertig gemacht werden, unter Druck gesetzt werden, bedrängt werden, weil er oder sie zum Beispiel in der Caritas-Migrationsberatungsstelle arbeitet. Also es gibt in den gesellschaftlichen Milieus, also in den Orten, wo die AfD so stark ist oder wo die extreme Rechte so stark ist, bei vielen Leuten, auch im kirchlichen Raum oder aus dem, was wir Zivilgesellschaft nennen, eine immer größer werdende Zurückhaltung, sich öffentlich für offene Gesellschaft, für Demokratie einzusetzen, weil die gesellschaftliche Stimmung so stark, vor allem im ländlichen Raum Ostdeutschlands, aber nicht nur dort, nach rechts gekippt ist, dass es wirklich schwierig wird für die Leute. Also es gibt Leute, die mir erzählt haben, ich gucke, dass mein Name nicht auf der Internetseite meines Arbeitgebers steht. Ich gucke, dass ich möglichst wenig rum erzähle, was ich beruflich eigentlich tue. Also das muss man ja nicht wissen. Und ich möchte auch vernünftig behandelt werden beim Arzt. Und ich will jetzt nicht, dass da ein Arzt irgendwie findet, dass ich ein Problem bin und mich dann deswegen schlechter behandelt und so weiter. Also da hängt ja eine ganze Latte an Problemen dran. Okay. Es gibt Leute, die erzählen, dass sie aus der Familie unter Druck gesetzt werden. Mir hat einer mal erzählt, dass seine Schwester ihm gesagt hat, dass er, wenn er nicht sofort aufhört, in dieser Beratungsstelle zu arbeiten, bei der nächsten Weihnachtsfeier nicht mehr dabei ist. Unter meinem Tannenbaum sitzt du am Heiligabend nicht, wenn du da arbeitest. Ja? Und das sind Sachen, die tun wirklich weh. Und das ist, glaube ich, auch ernster als eine unerfreuliche, strafrechtlich relevante E-Mail mit irgendwelchen Drohungen, die eingeht.
Was kann man tun, um persönliche Resilienz von solchen Menschen zu stärken, dass sie es schaffen, damit weiterhin umzugehen? Oder kann man nur sagen, in einer solchen Stimmung, in solchen Mehrheitsverhältnissen können wir verstehen, wenn du aufgibst und aufhörst?
Man muss halt ihnen zeigen, dass man es wahrgenommen hat. Also das ist, finde ich, der Mindeststandard. Was ich vorbildlich fand, war, was der Präsident des Diakonie-Bundesverbandes gemacht hat. Der war vor Ort und hat mit Leuten gesprochen, die in solchen Situationen sind. Und es hat ihn erkennbar sehr beeindruckt. Und das finde ich genau das, was gefragt ist. Also dass man eben innerhalb des Berliner S-Bahn-Ringes versteht, dass das Gespräch zu suchen ist und dass man den Leuten signalisiert, wir haben es wahrgenommen. Ja, also das ist das allererste, was zu tun ist in meinen Augen. Ja. Und natürlich muss man sich auch Gedanken machen, wie man möglicherweise Rechtshilfefonds stärkt oder solche Sachen macht. Ja. Aber diese Ebene, wir haben es gesehen und wir sagen es auch öffentlich, dass wir es gesehen haben. Und wir stehen demonstrativ an eurer Seite. Wir stellen uns daneben. Wir verstehen, dass die Musik spielt in der Provinz und nicht nur am Pariser Platz. Ja.
Ja.
Wir müssen dort sein, in der Provinz. Ja. Das zu signalisieren, das ist wirklich eine wichtige Aufgabe in meinen Augen. Aber ich glaube, das ist was, was wichtige Personen in den beiden in Deutschland großen Kirchen in den Leitungsebenen auch verstanden haben und auch machen. Mhm. Und der Diakoniepräsident Schuch ist da ein Beispiel für.
Okay. Ganz praktische Frage. Ihr bietet als Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus ja auch Beratung an, also vor allen Dingen von MultiplikatorInnen oder Leitungskräfte, aber auch von Vorfällen Betroffene. Wie funktioniert das? Kann man sich an euch wenden? Vielleicht wirklich um Hilfe oder auch um Weitervermittlung? Wäre das auch zum Beispiel für Menschen, die auf Social Media öffentlich aktiv sind? Auch da gibt es ja Leute, die dann entsprechend, wenn sie da ihr Gesicht einfach quasi zeigen, angegriffen werden. Also ist das ein Teil eurer Aufgabe, da auch weiterzuhelfen?
Ja und nein. Also wir haben begrenzte Ressourcen. Wir arbeiten mit einer Geschäftsstelle von 3 Personen und da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Wir gucken halt, was wir realistisch machen können. Wenn es um Bedrohungsfälle vor Ort geht, wo andere vielleicht vor Ort besser beraten können, dann machen wir eher Verweisberatung und leiten dann weiter an die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus vor Ort oder sowas und empfehlen, mit denen in Kontakt zu gehen. Wir beraten vor allem in den sehr kirchenspezifischen Fällen, die andere halt nicht so gut bearbeiten können. Aber auch da gucken wir oft, ob eins unserer Mitglieder nicht eher näher dran ist und dann besser beraten kann. Wir sind auf der Bundesebene tätig und wir sind halt wirklich die Netzwerkstelle. Ja. Aber es gibt natürlich Fälle, wo wir auch tatsächlich beraten, ja.
Aber es gibt vor allen Dingen die Möglichkeit, dahin zieht meine Frage ein bisschen, sich an euch zu wenden und ihr könnt weitervermitteln und wisst, wo eben Hilfe möglich ist und vor Ort auch insbesondere. Das ist gut zu wissen. Ein anderer Teil eurer Arbeit, der mich auch noch interessiert, ihr seid mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Teil von einem Kooperationsverbund Rechtsextremismus Prävention. Prävention, da stellt sich jetzt einfach die Frage angesichts der Verhältnisse, die wir gerade so ein bisschen besprochen haben in einigen Teilen des Landes. Was ist denn da überhaupt noch möglich und wie arbeitet man da?
Naja, also das ist jetzt erstmal der selbstgewählte Name für einen Zusammenschluss von seit 2025 6 Organisationen und wir arbeiten institutionalisiert zusammen und haben uns untereinander verschiedene Felder, Themenbereiche aufgeteilt. Da gibt es Menschen, die sich um den Jugend- und Jugendsozialarbeitsbereich kümmern. Wir sind zuständig für den kirchlichen Raum, andere eher die Zivilgesellschaft. Wir arbeiten zusammen mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, mit dem Dietitz-Haus, mit dem Alevitischen Jugendverband, mit Cultures Interactive und Gesichtszeigen. Ich hoffe, das waren jetzt alle 5 Partnerorganisationen. Und wir haben uns die Bereiche aufgeteilt. Und das ist eine, finde ich, wichtige Bereicherung unserer Arbeit. Wir haben diese institutionelle Zusammenarbeit schon seit 2020. Wir haben uns erweitert vor einem Jahr und haben mit aufgenommen den Alevitischen Jugendverband. Und zwar deswegen, weil die sehr kompetent arbeiten zum Thema türkischer Rechtsextremismus, türkeistämmiger Rechtsextremismus in Deutschland. Und hier muss man sagen, dass die Tatsache, dass Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist, nicht emotional überall angekommen ist. Nicht nur rechts außen nicht überall angekommen ist, sondern auch an anderen Milieus nicht voll angekommen ist. Und dazu gehört eben auch zu erkennen, dass Rechtsextremismus viele Gesichter hat und dass es auch einen eingewanderten Rechtsextremismus gibt. Und wenn man sich unterhält mit Menschen aus der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in NRW, dann kann man von denen sich erzählen lassen, dass graue Wölfe, also der türkische Rechtsextremismus, ein echtes Problem an manchen Schulen in NRW ist.
Aha.
Weil er auch gefährlich ist und weil er auch gewalttätig ist. Und das
und etwas, was weniger im Fokus der Öffentlichkeit ist, muss man ja schon ganz klar sagen. Ne?
Genau, was aber da ist und wozu gearbeitet werden muss und was man möchte manchmal deprimiert sagen, ja, ich fürchte, es ist auch deswegen nicht so im Blick der Öffentlichkeit aus zwielichtigen Gründen, nämlich weil die Opfergruppen oft kurdische oder alevitische Jugendliche sind und die sind offenbar nicht immer so wichtig für manche Leute und ich finde es wirklich schlimm, wie die im Regen stehen gelassen werden.
Denen fehlt dann im Prinzip jegliche Lobby.
Ja, es ist die Minderheit in der Minderheit, die besonders bedroht ist.
Okay, dann lass uns mal vielleicht zum Ende noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Mich interessiert, ich stelle die Frage jetzt mal so ein bisschen zweigleisig. Dein Fachgebiet ist ja insbesondere Kirchen- und Rechtsextremismus. Ich würde einerseits gerne wissen, wie weit sind die Kirchen denn inzwischen generell unter Druck von rechts und wie anfällig sind sie dafür? Und auf der anderen Seite, wie sollten sie darauf reagieren und welche Strategien gibt es überhaupt für die Zukunft mit der Situation umzugehen? Also welche Maßnahmen würdest du dann vorschlagen, um aus dieser jetzt analysierten Situation ein bisschen nach vorne zu schauen und positive Effekte zu erzielen?
Oh je, das ist eine ganz große Frage. Ich versuche mal also ein paar Aspekte unterzubringen. Also was ich wichtig finde, ist das, und das machen die beiden in Deutschland großen Kirchen auch, es klar zu kommunizieren. Also wirklich immer wieder zu sagen, es gibt einen ganz prinzipiellen, ganz grundlegenden Widerspruch zwischen christlicher Ethik auf der einen Seite und rechtsextremen Vorstellungen von einer Ungleichwertigkeit des Menschen auf der anderen Seite. Das machen die Kirchen und sie sollen es schön weitermachen, bitte. Und das ist gut, dass sie es tun. Und die Kirchen stehen als Feindbild der extremen Rechten unter Druck. Sie sind auch herausgefordert, weil manchmal es schon ideologische Landgewinne im kirchlichen Raum gibt. Also die Geschlechterpolitik war als Thema schon aufgerufen hier. Ja. Und da ist es eine Aufgabe, die Theologie so zu gestalten, dass die Andockpunkte schwieriger werden.
Ja.
Und sich Gedanken darüber zu machen, über diese Anfälligkeit und eben auch über die theologische Ebene davon, sich Gedanken zu machen. Auch das passiert an vielen Stellen und das wäre gut, das weiterzumachen. Und auch anzuerkennen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass die Kirchen, so wie in der Zeit, als ich konfirmiert wurde, aus einer starken Mehrheitsposition heraus agiert haben. Das ist nicht mehr so und das ist erst recht in Pasewalk oder Limbach-Oberfrohna nicht mehr so. Und das anzuerkennen, dass auch das passiert natürlich und sich zu überlegen, wie auch in Minderheitensituationen man trotzdem immer noch deutlich diesen Widerspruch zwischen christlicher Ethik und rechtsextremen Vorstellungen kommunizieren kann.
Ja.
Ich finde wirklich wichtig, dass die Kirchen sich auf ihre Stärken berufen auch und die haben sie. Und eine wichtige Stärke ist, dass sie Hoffnung als zentralen Begriff haben. Und wir können Auseinandersetzungen nicht gewinnen, wenn wir nicht glauben, dass wir sie gewinnen können. Also ich finde es katastrophal, wenn man nur schwarz malt und die sachsen-anhaltinische Landtagswahl und auch die in Mecklenburg-Vorpommern, die sind noch nicht verloren. Und wir haben was anzubieten und das sollten wir selbstbewusst tun und ausstrahlen, dass wir auch daran glauben.
Das klingt sehr gut. Das klingt sehr zukunftsgerichtet. Einen Punkt hast du jetzt gar nicht genannt, den will ich gerne nochmal extra abfragen zum Schluss. Es gibt ja zum Beispiel die Initiative, die unter anderem die EKD unterstützt, Verständigungsorte. Wie ist es mit diesem großen Komplex, ich sag's mal in Anführungszeichen, mit rechten Reden? Also sollten wir die AfD auch auf den nächsten Kirchentage einladen und sollten wir uns um Menschen bemühen, die in diesen Milieus jetzt vielleicht sogar schon länger und fester drin sind, um weiterhin das Gespräch nicht abreißen zu lassen? Was hältst du von diesem Ansatz?
Also ich finde, dass es hier eine zweigeteilte Aufgabe gibt. Das eine ist, wirklich klar zu sein in Gesprächen. Wir können Leute nicht von was anderem überzeugen, wenn wir uns anpassen an unser Gegenüber. Das funktioniert nicht. Wir müssen den Rücken gerade machen. Also wir müssen klar sein in der Kommunikation. Wenn AfD-Funktionäre davon reden, es brauche eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik, und das hat der Höcke ja gesagt, dann ist in aller Deutlichkeit und aller Schärfe zu widersprechen, dass das unzumutbar ist als Position. Gleichzeitig glaube ich, dass die Kirchen aber schon auch eine Aufgabe haben und sie sind einer der wenigen Orte, wo kontrovers wirklich unter dem Dach diskutiert werden kann und das sollte passieren. Ich finde das gut, das zu machen. Ob man dafür AfD-Menschen auf Kirchentage einladen will, ist eine zweite Frage. Mein Vorschlag an der Stelle wäre zu sagen, naja, man muss halt gucken, was ist denn die Aufgabe der Veranstaltung. Wenn wir eine Fachtagung über Alkoholismus machen, müssen wir den Pressesprecher von Johnny Walker nicht einladen, der kann nichts Sinnvolles beitragen. Der ist Teil des Problems. Ja? Also der ist Gegenstand der Veranstaltung, aber er trägt nicht bei. Und wenn wir eine Veranstaltung wie den Kirchentag machen, wo wir über Wege in eine menschenfreundliche Gesellschaft nachdenken und wie christliche Ethik und Glaube dazu beitragen kann, dann hat die AfD in meiner Welt keine Rolle da drin. Allerdings heißt das nicht, dass wir diesen Debatten aus dem Weg gehen können. Wir müssen reden. Und vielleicht ist nicht der Kirchentag der richtige Ort dafür, aus dem eben genannten Grund.
Ja.
Aber innerhalb der Gemeinden müssen wir reden. Und ich glaube auch, dass wir sowieso uns das nicht mehr aussuchen können.
Ja.
Also wenn wir in Gera sind, dann hat die AfD dort im Stadtrat 35% und es gibt keinen Raum mehr, wo nicht Wählerinnen und Wähler dieser Partei mit im Raum sitzen. Auch in Kirchengemeinden. Die sind immer da. Die Debatten sind immer da. Man kann halt so tun, als ob es nicht so wäre, aber da kommt man auch nicht weiter mit. Ich glaube auch, dass es notwendig ist, dass Debatten gegenüber AfD-Menschen sichtbar gewonnen werden, und zwar im direkten Vergleich. Also mit den Leuten reden heißt ja nicht, irgendwie sie zu akzeptieren. Also es gibt manchmal so einen Irrtum, zu glauben, wenn man mit denen jetzt redet, dann ist das Ziel, die umzustimmen. Also vor allem, wenn ich auf dem Podium sitze. Man kann Herrn Höcke nicht umstimmen, ja?
Nee, klar.
Das ist Hybris zu glauben, dass man das kann. Aber was man machen kann, ist Leuten zu zeigen, dass er in eine Sackgasse führt. Und es gibt eine Menge Menschen, die auf der Kippe sind.
Ja.
Und ich glaube, die wird man eher auch gewinnen, wenn man im direkten Kontrast das zeigt.
Ja.
Und sich das auch traut. Und es gibt manchmal sowas wie eine zu große Angst vor Debatten. Man könnte da untergehen. Und das ist halt genau das, was man nicht machen sollte. Man kann Debatten nicht gewinnen, wenn man nicht glaubt, dass man sie gewinnen kann. Das ist wie bei einem Fußballspiel. Wenn man von vornherein glaubt, dass man verlieren wird, wird man verlieren.
Wird man verlieren. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch den Punkt, dass man wahrscheinlich auch rausgehen muss und gerade die Menschen, die du gerade erwähnt hast, die auf der Kippe stehen, auch adressieren muss. Also was ich jetzt vielfach gehört habe, ist ja das, weil du gesagt hast, Debatten unter dem Dach der Kirche sind möglich, aber viele Menschen in diesen Regionen kommen ja auch gar nicht mehr irgendwo hin, wo Kirche draufsteht oder was deutlich als Kirche erkennbar ist, weil sie ja eben schon ein, wie du skizziert hast, Feindbild ist. Also muss man vielleicht auch sogar ein bisschen unter diesem Dach rausgehen, um da ins Gespräch zu kommen und auch Debatten zu führen.
Ich finde, dass diese Initiative Verständigungsorte wirklich eine gute Idee ist. Ich kann das nur unterstützen. Das ist richtig, das zu machen.
Ja.
Man muss halt klar sein gleichzeitig.
Ja. Mhm. Henning, vielen Dank schon mal dafür. Jetzt kommen noch die zwei Standardfragen, die alle unsere Podcast-Gäste und Gästinnen beantworten müssen oder dürfen oder sollen. Die stellen wir einfach allen, die hier in den Podcast kommen und haben inzwischen eine schöne Sammlung an Antworten zusammen. Die erste lautet digitale Kirche. Den Hashtag gibt's schon relativ lange. Hashtag digitale Kirche. Was fällt dir einfach dazu ein? Was bedeutet das für dich?
Also ich finde, dass das eine gute Idee ist, auf Digitales zu setzen, um ganz ehrlich zu sein. Ich traue mir mit meinem Social-Media-Konsum keinen Millimeter weit, ja, und versuche halt, den so stark zu begrenzen wie irgend möglich. Und deswegen geht vieles davon an mir vorbei, weil ich merke, dass es meinem Gehirn nicht gut tut, wenn ich zu viel Zeit auf Facebook, Instagram, Twitter, was auch immer verbringe.
Ja,
deswegen geht es an mir manchmal auch vorbei, obwohl es beruflich nicht richtig ist. So.
Okay, sehr ehrliche Antwort. Danke, Henning. Und die zweite und vielleicht schöne Abschlussfrage ist eine Träumerfrage. Wenn du dir eine Bühne, ein Thema und ein passendes Publikum aussuchen könntest, worüber würdest du gerne mal wo und zu wem sprechen?
Uiui. Ich glaube, ich hätte auch Lust, mit Leuten über Kultur zu reden mal. Und nicht nur über scheußliche Rockmusik à la Neonazi-Rock und Lanzer und Störkraft, sondern auch über freundlichere, nette Musik. Das würde ich echt gerne machen, ja.
Da würde ich auf jeden Fall gerne kommen. Das ist auch mein Steckenpferd. Wie schön. Henning, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und uns von deiner Zeit was geschenkt hast und vor allen Dingen mit wertvollen Infos versorgt hast. Natürlich danke auch an euch da draußen fürs Zuhören. Alle Infos und Links, wie gesagt, zu dieser Episode und natürlich zur Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus gibt's natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr sonst noch Ergänzungen habt, Fragen, Kommentare, Anregungen, wenn ihr Lob oder Ärger loswerden wollt, ihr wisst es, zögert bitte nicht und erreicht uns via DM auf unserem Insta-Kanal jiet_netzwerk oder natürlich über unsere Website www.jiet.de. Hört auch nächstes Mal wieder rein und auf Wiederhören bitte. Und vielen Dank, Henning. Bis bald.
Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.